beginnen schon mal mit der Vorstellung, wer wir sind. Mein Name ist Marc-André Beck. Wir sind von der, oder wir zumindest haben wir beide an der Technischen Universität in Biel, das in der Schweiz, studiert. Christoph arbeitet noch dort und hat ein Projekt weiterentwickelt, das ist das GQ3, das wir am Ende dieses Vortrags genauer vorstellen werden. Wir werden eine Rundum-Einführung machen in die FPGAs, in Embedded und so weiter. Ich bitte euch, durchgehend einfach Fragen zu stellen, wenn irgendwas nicht klar ist. Also reinfragen, interaktiv, das wäre am besten. Also, dann begrüße ich Sie recht herzlich zum Vortrag Linux auf FPGAs, maßgeschneiderte Computersysteme. Der Vortrag ist in vier Bereiche unterteilt. Wir beginnen eine kurze Einführung in Embedded Linux. Wer von euch hier ist Embedded-Entwickler? Wer hat mit Open Embedded gearbeitet? Sehr gut. Entwickler? Also am Schluss zu mir kommen. Also. GNU-Linux in eingebetteten Systemen. Wo kommt GNU-Linux vor? Das ist eine Popkultur, das wisst ihr alle schon. Wir haben Linux überall. Gerüchteweise benutzt sogar Microsoft Linux in ihren Access Points, weil es kein Windows für Access Points gibt. Oder kein Windows für Router und so weiter. Es gab zwar mal einen Windows CE-Port dafür, aber der ist ziemlich bald eingeschlafen. Also findet man Linux in mehreren Orten, als man denkt. Also ich war überrascht zum Beispiel, als ich herausgefunden habe, dass mein Motorola Razr 2 auch Linux drauf hat, dass ich ja verändern kann. War cool. Noch etwas mehr Popkultur. Wieso lieben wir Linux? Es ist immerhin das Betriebssystem mit der größten Treiberunterstützung. Es gibt kein Betriebssystem, das so viele Treiber nativ unterstützt. Versucht mal Windows auf irgendeine Plattform zu portieren, für die wie Microsoft keine Treiber zur Verfügung stellt. Geht einfach nicht. Könnt ihr mit den Herstellern reden. Bei Linux klappt das. Also das ist sicher ein Grund, wieso wir es so lieben. Und es ist natürlich auch der Liebling der Ingenieure. Manager, die lieben Produkte, die wollen ein 5.0 oder ein 6.0, das ist für sie ein Schritt, das ist eine Entwicklung, das ist für sie toll. Ingenieure, die wollen was zum Basteln. Und wir waren diese Woche noch an der Embedded, da war das ganz lustig in den Gesprächen mit den Ingenieuren, die haben gesagt, ja, wir portieren zuerst mal das Linux und wenn es mal voll funktioniert, dann sind wir glücklich und dann machen wir noch das Windows, weil das Management will. Also, sie unterstützen beides, aber grundsätzlich war es jetzt schon so, dass der Markt ungefähr 70-80% Linux ist und 20% Windows CE. Also so wie ich mit den Entwicklern an der Embedded in Nürnberg geredet habe. Ja, noch vielleicht kurz skalierbar. Linux läuft von Großprozessoren bis zu im Embedded-Bereich. Also Sie schreiben die Software einmal, es ist sehr einfach, diese anzupassen. Das einzige Problem sind jeweils der Ressourcenverbrauch. Aber ansonsten gibt es keine Limitationen irgendwo im System selber. Wenn man jetzt eine Windows-Anwendung auf Windows C portieren will, die APIs sind gekürzt, die sind verkrüppelt, das ist schwieriger zum Bewerkstelligen. Nun, zu den Embedded-Distributionen, die wir verwendet haben, also die ich verwendet habe, das ist eine Auswahl. Mützi Linux kennen wahrscheinlich die meisten, Open Embedded kennen wahrscheinlich die meisten und Gentoo Embedded ist eigentlich wie Open Embedded. Wird ich da jetzt umgebracht? Na gut, keine Reaktion. Ich möchte nicht weiter auf diese Metadistributionen eingehen. Aber wer sich schon damit auseinandergesetzt hat und ein Gentoo-E-Build genau betrachtet hat, wer verwendet hier eigentlich Gentoo? Gut, dann seid ihr schon fast Embedded-Entwickler. Wenn man ein Gentoo E-Build anschaut und wenn man ein Bitbike-File von Open Embedded ansieht, dann merkt man, die Syntax ist praktisch identisch. Also wenn ihr ein E-Build nehmen wollt, also eine Anwendung, die für Gentoo schon im Gentoo-Repository drin ist, aber nicht in Open Embedded, könnt ihr es mehr oder weniger praktisch 1:1 kopieren. Ihr müsst dann die Syntax etwas anpassen, aber es ist praktisch gleich. Das sind Metadistributionen. Das heißt, es ist nicht eine Distribution, die ihr installiert. Daraus erzeugt ihr für ein Target eine Distribution. Und da haben wir ja auch schon das Problem. Es gibt definierte Targets, zum Beispiel ein ARM-Prozessor. Das ist ein definiertes Target. Das System hat klare Adressbereiche. Wir arbeiten dann in diesem Vortrag mit FPGAs. Wir kreieren unsere Hardware mehr oder weniger zur Laufzeit. Und wir müssen die Adressbereiche natürlich dafür anpassen. Also wir können nicht einfach ein familiäres Linux herunterladen, das installieren. Das würde nicht gehen. Und das ist dann auch die Schwierigkeit, die wir dann im dritten Bereich noch eingehen werden. OpenWRT basiert doch auf irgendwas. Auf Bildroot. Das ist eigentlich auch eine Metadistribution, du kannst ja das auf irgendein beliebiges Target kompilieren. Und hübsch ist, das verwendet auch IPKG.
Ja, wie mein Kollege vorher mich vorgestellt hat, mein Name ist Christoph Zimmermann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berner Fachhochschule, habe große Teile dieser Hardware-Plattform hier entwickelt, die wir heute für die Demonstration verwenden werden. Ich mache jetzt im zweiten Kapitel eine kurze Einführung in den Bereich programmierbare logische Chips, wie eben heute vor allem verwendet CPLDs und FPGAs. Wer hatte schon mal damit gearbeitet oder hatte mal einen Kurs damit? Okay.
Wer arbeitet bei AMD? Die Jungs haben gesagt, sie kommen heute noch vorbei.
Gut, also da so viele Leute hier schon mal mit diesen ganzen mit PLDs gearbeitet haben, kann ich da relativ schnell über die Einführung durchgehen. Die Leute, die damit gearbeitet haben, für die wird die Idee ganz klar sein. Man nimmt einen Chip, ein System, das man erst beim Bau des Gerätes, erst während der Entwicklung an die eigentliche Aufgabe anpassen, nicht schon vom Hersteller direkt fertig für die Anwendung, fertig programmiert, fertig auf die einzelne Anwendung optimiert ausgeliefert wird. Das erlaubt uns als Entwickler und als Systemhersteller die Freiheit, ein System anzupassen, ein System zu verbessern, auch während der Produktlebensdauer. Und ja, es erlaubt uns, anstatt Software, flexible, frei programmierbare Software auf einer fixen Hardware zu implementieren, auch eine Hardware direkt auf unsere Anwendung passend zu machen, ohne den Umweg über eine fixe Hardware. Hier für die meisten von euch wahrscheinlich auch mehr oder weniger bekannt, ein kleiner Überblick über die Entwicklungsgeschichte von programmierbaren Logikchips. Die Idee ist nicht neu, also wie viele Ideen in der Computer- und Elektrotechnik sind die Ideen alt, aber die Technologie, um diese ganzen Sachen zu implementieren auf einem großen Niveau, um auch interessante Sachen damit zu realisieren, sind erst in jüngerer Zeit möglich geworden. Eben so die ersten Versuche Anfang 70er Jahre mit EPROMs benutzt als Lookup-Tables, dann die FPLAs, das waren die ersten Chips, die überhaupt beim Gerätehersteller und nicht beim Chiphersteller programmiert werden konnten. Darum sind diese sehr interessant. Die Entwicklung ging dann weiter. Natürlich auch Chipgrößen, Chipkomplexitäten wurden größer und auch die programmierbaren Logikchips wurden immer größer und wurden fähig, immer größere Systeme in sich abzubilden. Darum eben auch das letzte Datum, 1998, kam die Pressemeldung raus, dass der erste 1-Millionen-Gatter FPGA lieferbar ist. Was in dieser Zeit und natürlich die Zeit später wurden diese programmierbaren Logikchips immer mehr verwendet in allen möglichen Systemen und wurden viel interessanter für die Entwicklung als allgemeiner Ansatz für Neuentwicklungen. Aber was heißt 1 Million Gatter? Irgendwas muss man ja da so als Vergleich haben, was man so einem Logikchip überhaupt anstellen kann. Ein typischer kleiner Vertreter von PLDs ist ein PAL. Die kosteten auch in den 80er Jahren schon nicht viel Geld, aber die konnten auch nicht viel. Mit einem PAL kann man so 10, 15 Standard-Logic-Chips ersetzen, so grob, vielleicht 20 mit einem großen so. Und dann typischerweise als Adressdecoder, bisschen Glue-Logic so eingesetzt. Die CPLDs, die Weiterentwicklung, die komplexeren Chips aus dieser Serie, konnten dann schon als Bus-Bridges eingesetzt werden, um verschiedene Hersteller, verschiedene Busse aneinander zu koppeln, Speichercontroller, also DRAM mit Refresh und all diesen Sachen, oder auch zum Beispiel auch für schnelle Antriebsregelkreise mit PWM, Signalgenerierung für H-Brücken, Antriebstechnik, solche Sachen waren sie gut geeignet. Aber noch nicht für größere Systeme, wie sie jetzt eben mit FPGAs zum Beispiel möglich sind, wo man ganze Videoencoder für MPEG-2 zum Beispiel innerhalb des FPGAs realisieren kann und bei Bedarf, wenn ein neuer Codec auf den Markt kommt, einen neuen Codec implementiert, anstatt das Board zu wechseln und mit einem neuen Chip drauf. FPGAs werden auch viel eingesetzt für Software-Defined Radio, weil man da oft, ja, je nach verwendetem Signalstandard halt auch die Algorithmen wechselt, Filterparameter ändert und so weiter. So mit 1 Million Gatter, so als Orientierung, kann man schon problemlos ein 3-Core-Spark implementieren. Und das war Stand vor 10 Jahren. Heutzutage zahlt man für ein Millionen Gatter FPGA so einigermaßen vernünftigen Stückzahlen $30. Also für Geräte mit kleineren Stückzahlen sind FPGAs durchaus eine Überlegung wert als Grundbaustein. Programmierbare Logik hat natürlich auch andere attraktive Seiten für den Entwickler, für die Firma, die so etwas einsetzt. Ein sehr großer Punkt ist die Wiederverwendbarkeit von einem Design. In der Softwareentwicklung allgemein üblich, wenn ich was programmiere für eine Applikation, dann teile ich das auf, mache saubere Libraries, mache saubere Schnittstellen an die Libraries ran. Wenn ich ein neues Problem, ein neues Projekt in Angriff nehme und ich sehe, ja, so etwas Ähnliches habe ich schon gemacht, packe ich diese Library, klebe das ein bisschen zusammen und das läuft. Weil ich das ja schon mal gemacht habe. In der Hardware geht das auf Schemaniveau meistens auch sehr gut. Nachher wird es dann schwierig. In einem FPGA sieht das ein bisschen besser aus, da die Struktur, die Hardware, die wir in einem FPGA programmieren, auch als Textfile vorliegt. Eben die schon damit gearbeitet haben, kennen auch die dabei verwendeten Programmiersprachen VHDL und Verilog. Doch ihre Textnatur können die einfach kopiert werden. Und auch die verwendeten Tools erlauben es problemlos, einzelne Designteile auf einem anderen FPGA, auch herstellerübergreifend, einzusetzen und so ein System aus früheren Designs relativ schnell zusammenzukleben. Einen solchen Funktionsblock mit definierter Schnittstelle und definierter Funktion nennt man üblicherweise IP-Core. IP-Cores kann man von verschiedenen Firmen einkaufen, aber es gibt auch schon seit mehreren Jahren Open-Source-Initiativen, die Cores entwickeln, Cores pflegen, Leute motivieren, Cores, die sie entwickelt haben, unter Open-Source-Lizenzen freizugeben. Mhm. Für Firmen ist das vor allem relevant, dass ein FPGA ein massiv kleineres Entwicklungsrisiko bietet als die Entwicklung eines eigenen Chips. Ich denke kaum, dass jemand von uns jemals einen eigenen Chip entwickeln wird. Aber für eine Firma gibt es einfach einen Punkt, an dem sie ja Projekte und Systeme realisiert, die eine solch hohe Rechenleistung benötigen, dass sie entweder einen kleinen Cluster dem Kunden verkaufen oder einen großen Desktop. Oder wenn eben der Stromverbrauch zum Beispiel zu hoch ist von einem PC, dann tendieren sie in Richtung Hardwarelösung und das heißt meistens ASIC. Muss heute nicht mehr sein. Dann FPGAs und Logic-Chips sind sehr gut test- und verifizierbar. Also man kann alle Tools verwenden, die normal in der Chip-Entwicklung üblich sind. Die Verifikationssysteme und Verifikationslösungen in der Chip-Entwicklung sind um circa 10 Jahre weiter als Verifikationslösungen in der Software. Also formaler Ebene mit die ganze Verknüpfung zwischen Pflichtenheftfunktionalität und all diesen Sachen. Ein Chip, wenn er einen Bug hat, dann hat er einen Bug. Diese Leute sind schon länger daran interessiert, um fehlerfreie Produkte auszuliefern. Zusätzlich kommen beim FPGA noch weitere interessante Möglichkeiten dazu. Weil ich ihn umprogrammieren kann, kann ich auch problemlos jedes einzelne interne Signal abgreifen, nach außen führen, kleine Logikanalysatoren mit in den FPGA reinbauen und so mein System wirklich von innen her analysieren und die Fehler raussuchen. Wie ich vorher schon am Beispiel des Videocodecs erwähnt habe, wenn ich in einem System, das ich hier einem Kunden verkauft habe, einen programmierbaren Chip drin habe und der noch ein bisschen ressourcenfrei hat, kann ich ihn auch problemlos auf neue Standards anpassen. Also eben ein neuer Videocodec kommt auf den Markt, ich verkaufe dem Kunden ein Software-Update, dazu gehört ein neues Design für meine programmierbare Hardware und er bekommt einen neuen Video-Encoder-Standard einfach so mitgeliefert, ohne dass er neue Hardware kaufen muss. Wird auch in der Mobilkommunikation viel eingesetzt. Also wenn für die Kunden Edge eingeführt wird, als noch schnellere Datenübertragungsart, dann müssen wir als Kunden ein neues Handy kaufen. Mobilfunkhersteller, der kauft sich ein Software-Update. Hier nochmals kurz ein paar Einsatzbereiche, wo FPGA seit Jahren eingesetzt werden. Meistens, ja, in den letzten 15 Jahren waren das vor allem Hochpreisregionen, wo eben entweder das Geld sowieso keine Rolle spielt oder wie in der Telekommunikation oder Investitionsschutz attraktiv ist. Also wo zwar Geld da ist, aber man auch sicher sein will, dass in 5 Jahren die Technik noch aufgerüstet werden kann. Die Frage an sich, wann es sich für ein neues System lohnt, ein FPGA einzusetzen, ist nicht so einfach zu beantworten, da es im Bereich Embedded-Entwicklung Dutzende bis unüberschaubar viele mögliche Lösungsvarianten gibt. Es gibt Industrie-PCs, es gibt spezialisierte CPUs, DSPs, all die ganzen Bereiche eben bis hinunter zur komplett eigenen Chip-Entwicklung. Und da die richtige, die ökonomisch perfekte Lösung zu finden, ist nie sehr einfach. In unserem Handout haben wir da noch ein paar ausführlichere Sachen dazu drin, auch für welche Algorithmen beispielsweise sich ein FPGA wirklich gut anbietet. Es würde ein bisschen zu lange dauern. Vielleicht noch Fragen zu diesem Kapitel? Nö, also es gibt eine Supercomputing-Linie von der Firma Cray, die basiert auf einem mehr oder weniger Standard Opteron-Board, ein Opteron-Dual-Sockel-Board. In einem Sockel steckt ein normaler Opteron von der Firma AMD. Im zweiten Opteron-Sockel ist ein Adaptermodul und obendrauf ein sehr, sehr großer FPGA. Und die bauen dann so große Cluster damit und der Algorithmus wird dann eng verknüpft. Also der FPGA hängt am Frontside-Bus vom Opteron dran, bei Hypertransport und so wird eingesetzt. Genau. Ja, geht jetzt ein bisschen zu lange, um das erklären. Ich kann dir empfehlen, dass du mal das GNU-Radio-Projekt ansiehst. Ist sehr ausführlich, gibt es auch viel interessante Hardware, die unter offenen Lizenzen steht, mit viel Anleitung. Ist ein moderner Weg, um Telekommunikationsgeräte zu bauen. Im Prinzip, ja, die Idee ist eigentlich ganz einfach, dass man weniger analoge Hardware hat und mehr Rechenleistung, mehr Software.
Vielleicht noch wegen High-Performance-Computing. Es gibt das A5 Cracking Project, das sich zum Ziel gemacht hat, GSM A5, das ist die Verschlüsselung zwischen dem Handy und der Antenne, zu brechen. Die bauen Rainbow-Tables auf. Im Moment sind circa 3 Terabyte große Rainbow Tables und kann man innerhalb von 2 Stunden das aufgezeichnete Gespräch entschlüsseln. Man tut dann jeweils den Session Key berechnen, weil A5 das ist am Arsch der Schlüssel, der Algorithmus, das wissen wir seit 10 Jahren. Und jetzt circa 2 Monaten werden wir, also wir alle, fähig sein und für rund 5.000 Franken 3.000 Euro unsere eigene Mithörstation zu bauen und mitzuhören, was der Nachbar zu erzählen hat. Ist natürlich wie in der Schweiz auch in Deutschland verboten, aber man kann es ja selber zusammenbauen. Muss ja niemand wissen, dass... Ja, ich habe es erwähnt wegen dem Cracker. Um die Rainbow Tables zu berechnen, werden parallelisierte FPGAs verwendet. Also die verwenden 100 FPGA-Boards. Und das ist ein simpler Algorithmus, der verwendet wird. Und FPGA ist ja unendlich parallelisierbar. Also so groß wie der FPGA ist, so oft kann man parallelisieren. Also man kann den gleichen Algorithmus 1000 Mal nebeneinander setzen und das immer so durchrechnen. Um diese gleiche Performance zu erreichen, bräuchte man vielleicht einen 50 GHz Computer. Also wenn man etwas parallelisieren kann, ist das natürlich genial mit FPGAs. Ja, da gehe ich gleich in 3 Schritten später nochmal drauf ein. Ich höre noch, ganz toll ist es mit FPGAs. Ich denke, in 10 Jahren gehen wir auf die Hardware-Viren zu. Ja, bis die genug günstig sind. Vielleicht noch etwas ganz Schizophrenes. Alle, die vielleicht auf der Free Software Foundation Bewegung kommen. Wir hatten die Software befreit durch GNU. Und dafür haben wir proprietäre Tools verwendet. Dann haben wir uns eine freie Desktop-Umgebung gebaut und auch proprietäre Tools verwendet. Ich denke dann Qt. Jetzt können wir freie Netzwerkchips bauen und verwenden schon wieder proprietäre Tools. Aber um jetzt einen FPGA wirklich frei zu machen, dass wir nicht in die nächste Zukunft kommen. Ich sage nur, dass das Schizophrene irgendwie an der offenen Softwarebewegung. Wir brauchen das Proprietäre, um etwas Freies zu schaffen. Also es gibt keine freien FPGAs. Also könnt ihr mal irgendwie bei Bilatis oder bei Xilinx anfragen. Die werden euch sehr freundlich zu euch sein. Naja. Gut, ich muss da ganz kurz vielleicht einige Details eingehen, was nochmal für den FPGA. Es geht jetzt vor allem danach um das Gecko 3 Projekt, auf dem wir Linux zum Laufen gebracht haben letzten Mittwoch. ihr kennt halt den PC-Boot, ihr kennt Hypertransport, wenn ihr von AMD seid. Das sind ja Bussysteme im PC. Im FPGA braucht man natürlich auch ein Bussystem. Und das kann man natürlich beliebig wählen. Und da gibt es momentan so die 3 Standards, also die am meisten verwendet werden. Das ist Core Connect, das ist PLB, PPB-Bus, die Xilinx-Tools verwendet haben, die kennen die schon. Amber, das von ARM, ARM, das ist so etwas marktdominant. Und da gibt es Wishbone auf der Open-Core-Seite. Also das Einzige vielleicht, was man da zurückbehalten soll, Wishbone ist frei, Wishbone ist gut, wir wollen Wishbone verwenden. Das Gleiche jetzt vielleicht mit den Softcore-Prozessoren. Es gibt eine riesen Anzahl von Softcore-Prozessoren. Also was wir auf einem FPGA tun, ist eigentlich egal. Wenn wir genügend Gatter haben, wie Christoph vorhin erwähnt hat, 1 Million Gatter, mehr, können wir so ziemlich jeden Prozessor synthetisieren. ist dann immer die Frage, mit welcher Taktrate. Wir können natürlich auch mehrere Prozessoren synthetisieren. Also wir können 5, 6, 10 Prozessoren draufwerfen und dann 10-mal Linux installieren, wenn wir Spaß haben. OpenMP und Shared Memory, alles was wir wollen. Ob das denn sinnvoll ist eine andere Frage. Da gibt es momentan 4 Prozessoren, die absolut, die es zu betrachten gibt. Ihr kennt alle den T1, das ist der Niagara von Sun, den sie unter der LGPL freigegeben haben. Davon gibt es ein Projekt, das die 7 Cores rausgeworfen hat und ihn auf 1 Core reduziert hat. Ist immer noch relativ groß, aber sehr interessant. Das AMB, das ist was GNU Radio verwendet, wegen Software Defined Radio, das Sie vorhin gefragt haben. Das ist dort der Standard. Wir wollen OpenRISC verwenden. Im Moment verwenden wir noch den MicroBlaze. Das ist der proprietäre von Xilinx. Also, ja. Das einzige Blöde an OpenRISC ist, es wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gab mal so eine wirklich tolle Roadmap. Und irgendwann haben wir die Roadmap so durchgesehen. Ah, cool. 2008, wir sind schon da. Und da haben wir mal die Software runtergeladen. Nee, noch nicht ganz. War etwas mühsam. Ja, vielleicht werden wir uns da mal reinwerfen, wenn uns irgendjemand bezahlt dafür. Ja. Natürlich, so machen sie ihr Geschäft. Die verkaufen nur den IP-Core.
Aber gibt es nicht
auch
ARM?
Nee.
Es gab schon mehrere Versuche, ARM-Cores zu implementieren, also Universitäten und Studenten und so haben das schon realisiert. Es gab auch schon ARM-kompatible Cores auf opencores.org, aber die waren immer relativ schnell wieder weg. Also ARM scheint da keine Freude daran zu haben. Reduzierte MIPS-Cores gibt es zum Beispiel auch. Und so die ganz alten Sachen, 80, 51, Z, Zilog, Z80 und so, solche Sachen. Aber ARM wird schwierig.
Das heißt, das mühsam mit MIPS, dass wenn man ein Instruktionsset genauso verwendet, wie er von der MIPS Foundation ausgegeben ist, muss man zahlen. Das ist lizenzpflichtig. Also wenn man das kompatibel macht. Ah ja? Ja. Ja, also vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Idee, die ich vorhin angesprochen habe mit der Parallelisierung des Algorithmus. Eigentlich die Überlegung von uns ist, jetzt wenn die Hardware und die Software zusammenwächst, wir haben einen Algorithmus. Wir haben hier den Input und hier den Output. Und eigentlich sollte es uns scheißegal sein, was wir darunter verwenden. Ob es ein DSP, ein CPU oder ein PLD ist. Also PLD, FPGA. Wir wollen den Algorithmus definieren. Wir wollen es auf der einen Seite reinwerfen und das möglichst schnell wieder auf der anderen Seite rausbringen. Das ist so, auf was wir zugehen in der Zukunft mit einer offenen Hardware-Architektur. Also, wenn man etwas schneller machen kann, dann kann man deine Pfeile ist falsch, der müsste nach links zeigen, kann man von portierbaren Code entweder ausgehen und sagen, ich mache den Code spezifisch auf eine hochperformante Architektur, sprich Zellprozessor, einen DSP oder sogar auf die Grafikeinheit ihres PCs. Die können das optimieren dafür, er ist dann nicht mehr portabel. Der andere Weg ist, das direkt in Hardware zu implementieren, auf eine FPGA und das somit zu beschleunigen. Nur da so für den Überblick. So, und ich denke, jetzt kommen wir zum wirklich lustigen Teil, also unserer Seite. Was?
Ah, ja, das kann ich.
Ja gut, ich habe mich gerade noch etwas erinnert, über was wir gestern Abend diskutiert haben, wie mit optimierter Hardware, dass wir Code-Erweiterungen können machen. Wenn wir natürlich einen Softcore haben und wir finden, den Befehl braucht es noch, dann können wir den Befehl implementieren. Und da haben wir eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also das eine wäre zum Beispiel, ich brauche eine Instruktion, eine ganz spezifische Instruktion, die einen erweiterten Core und füge das im Code mit Inline Assembler ein, dass er mir diese Instruktion ausführt. Oder ich finde, der CRC32, Algorithmus des Linux-Kernels, ist viel zu langsam, das scheißt mich an. Also mache ich einen Wrapper und übergebe das der Hardware. Also jedes Mal, wenn der CRC32-Algorithmus aufgerufen wird, dann schicken wir das über den Bus, über den Wishbone zu unserem Core, zur Hardware, lassen ihn das rechnen, der das natürlich viel schneller macht, und bekommen die Antwort wieder zurück. Ah ja, der Wrapper, der ist transparent. Das spielt eigentlich für die Software, die darauf läuft, dann keine Rolle mehr. Wir machen einfach Kernel-Interface. Wir können auch Syscalls abfangen und so weiter. Fragt sich natürlich, was wollen wir dann mit diesen Syscalls des Systems machen? Aber das sind alles so Möglichkeiten, wie wir dann transparent unser System beschleunigen können, wenn wir dann einen FPGA oder eine offene Hardware-Architektur verwenden. Also, gehen wir zum interessanten Teil über.
Wie vorhin kurz erwähnt, verwenden wir für die Demonstration ein Gecko 3 FPGA-Modul. Das ist ein Projekt der Berner Fachhochschule, hauptsächlich gedacht als offene Hardware-Plattform für Applikationen, Entwicklung und Ausbildungszwecke. Wir sehen hier auf dem Bild, dass das Modul eigentlich nicht so viele Komponenten drauf hat. Das zentrale Element einen sehr großen FPGA mit in diesem Fall 4 Millionen Gattern, die zur Verfügung stehen. Wäre also auch genug groß, um ein S1 zu implementieren. Nebendran haben wir noch nicht flüchtigen Speicher, schnelles RAM, ein paar Schnittstellen und den großen Systembus für die Erweiterung. Die Karte, das Modul an sich, hat nur die Größe einer Kreditkarte. Wir sehen das hier schon auf einer Applikation, auf einem Applikationsboard draufgesteckt. Ist also genug klein, um auch in kleinen Stückzahlen in einem Endgerät zu verbleiben. Hier sehen wir noch ein Blockdiagramm. Denn wie gesagt, es hat genau ein bisschen Speicher und ein bisschen Schnittstellen nebendran. Und alles andere, was das System machen soll, was wir mit dem System realisieren wollen, packen wir in den FPGA rein. Die Umgebung, also das System, das wir innerhalb des FPGAs haben für unsere Demonstration, eben wie gesagt, die OpenRISC-Implementierung, die wurde nicht fertig auf diesen Termin hier. Wir hatten schon kleinere Probleme, um den Termin zu halten mit unserem kommerziellen Tool. Wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt aus dem kostenpflichtigen Tool von Xilinx, vor allem nochmal zum Visualisieren, wie einfach es ist, mit diesen IP-Cores zu arbeiten. Jede Zeile repräsentiert einen IP-Core, also einen Funktionsblock. In der obersten Zeile haben wir den Prozessor. Links davon, diese farbigen Linien, stellen die internen Systembusse dar. Am interessantesten hier ist der grüne, der OPB, an dem alle anderen Funktionsblöcke dranhängen. Also die RAM-Controller, der Ethernet-Mac, Timer, Debug-Module und all diese Sachen. Lässt sich relativ einfach konfigurieren und ein System, eben, wenn man eine weitere Schnittstelle braucht, wie I²C zum Beispiel oder USB, dann fügt man sie relativ einfach und relativ schnell hinzu. Auf der anderen Seite hat jeder dieser einzelnen Cores auch einen Adressbereich. Das ist eben von der Software her interessant, wie diese Cores in der Software ansprechbar sind. Jeder Core hat seinen eigenen Adressbereich, einen eigenen Adressraum, je nach Speicherausbau und so weiter. Und diese Information, die sollte automatisch mit in den Software-Build-Prozess mit rein. Wie Marc-André erwähnt hat, auf einem normalen PC sind diese Adressbereiche normiert, beziehungsweise durch Schnittstellen wie PCI Plug-and-Play-fähig, also man bootet das System und fragt die einzelnen Karten ab, wo sie stecken. Auf einem solchen Embedded-System geht das nicht. Auf anderen Plattformen wie ARMS und so sind interne Strukturen auch fest an einem an einer bestimmten Adresse an ansprechbar. Und die externe Hardware konfiguriert man von Hand. Wenn man aber ein so flexibles und schnell änderbares System zur Verfügung hat, aber dann die einzelnen Änderungen wieder von Hand in der Software nachtragen muss, können natürlich schnell Fehler passieren und es braucht viel Zeit. Darum eben das Interesse an den Metadistributionen, die bis auf eine bis jetzt noch nicht so weit sind, diese Informationen direkt aus der Hardware oder aus der Hardware-Beschreibung in den Build-Prozess zu übernehmen. So. Jetzt machen wir mal.
Ja, zuerst mal die Fragen. Ist gerade was im Raum?
Also zum einen, der Treiber für den IP-Core. Aha, so, er hat gefragt, ob das überhaupt relevant ist bei den kommerziellen Tools, ob die nicht gleich einen Header-File mit rausschmeißen, wo diese Informationen mit drinstehen. Beziehungsweise beim IP-Core habe ich einen fixen Satz von einem Register-File, ob ich da überhaupt wissen muss, wo es im Speicher liegt. Für den Treiber, für den IP-Core, der muss genau die Basisadresse wissen, mehr nicht. Weil ab da ist wieder klar, wo die Register sind. Aber die Basisadresse, die muss er mitgeteilt bekommen. Die muss im System hinterlegt werden. Entweder in meinem Header-File, beziehungsweise auf dem Linux, wo alles mit virtualisierten Memory läuft, muss das auch irgendwo verfügbar sein. Und die kommerziellen Tools sind leider auch noch nicht ganz so weit, dass sie das automatisch machen. Es gibt Möglichkeiten, da Betriebssystem zu Support hinzuzufügen, wo dann Scripts ausgeführt werden und so. Also die Schnittstellen sind da, aber sie pflegen sie noch nicht selber.
Ja.
Diese Frage geht eigentlich wie, das ist die gleiche Frage wie bei der Software, der Unterschied zwischen GPL und LGPL, was kann ich linken und so. Da kommt natürlich bei der Hardware noch diese Begriffsdefinition mit rein, die aus der Softwarewelt entlehnt ist und dann rechtlich nicht ganz klar ist. Aber die meisten Cores und die meisten Busse, wie wir vorher gesehen haben, die offen sind, stehen entweder unter der LGPL-Lizenz oder der BSD-Lizenz. Also sollte es keine Probleme geben, kommerzielle Cores mit ihnen zu verknüpfen, beziehungsweise kommerzielle Software auf einem freien Core, also auf einem freien Softcore auszuführen. Ja? Wo läuft der Bootloader? Also es gibt von FPGA-Herstellern diverse Möglichkeiten. Also wenn du einen SRAM-basierten FPGA hast, es gibt auch andere Techniken, aber die großen sind in allermeisten Fällen SRAM-basiert. Also Strom weg, Logik raus. Die meisten Hersteller bieten für das externe ROMs, also Flash-Chips mit an, die dann ein FPGA automatisch programmieren. Wenn man im gleichen System nicht nur einen FPGA einsetzt, sondern eine eng gekoppeltes System, also ein FPGA und einen Mikrocontroller oder einen DSP zum Beispiel, bietet es sich an, den FPGA aus dem schon vorhandenen Prozess aus zu konfigurieren. Ist nicht wirklich schwierig, spart ein, zwei Chips und eben macht das Ganze einfach durch ein einfaches Software-Update die Hardware mit zu erneuern.
Ja.
Die Pläne von Intel und AMD, die kenne ich jetzt gerade nicht, aber auf dem freien Markt verfügbar sind schon länger FPGAs, die keine Softcores, sondern eben direkt in Silizium drin einen Prozessor mit integriert haben. Die laufen natürlich viel schneller, aber sind wieder unflexibel. Gibt es schon länger, sind relativ teuer. Das ist zum Beispiel Xilinx baut solche Chips. Auch von Atmel gibt es einen ganz kleinen Chip am anderen Ende der Preisspanne. Das ist ein kleiner AVR, 16-Bit-Myze, wie im Vortrag vorhin. Neben dem noch 40.000 FPGA-Gatter mit implementiert sind für ganz kleine Anwendungen. Also die Technik von mit der Kombination von CPUs oder anderen Systemchips mit einem Teil frei programmierbarer Hardware drumherum, die es dem Systemdesign erlaubt, einfach ein neues System zu definieren oder einfache Migration zu machen, die gibt es schon und wird es immer mehr geben, ja. Ist das? Also im Moment haben wir genau 40 Stück bei uns. In dieser Stückzahl ist es natürlich ein bisschen teurer. Das sind so Bauteilkosten im Bereich, also mit Bestückung circa so 250 Euro. So. Das ist ein bisschen mehr. Aber eben, wenn wir einen Vertrieb finden, eine Firma, die interessiert ist, das in ihr Portfolio aufzunehmen, ein bisschen Stückzahl zusammenkommt, sollte das auch ein bisschen hinunterkommen mit dem Preis. Es ist kein wirklich billiges Board, aber es bietet relativ viel Ressourcen für diesen Preis.
Es gibt Ansätze dazu.
Ja, das war der begonnen hat, gewisse Sachen, Reverse Engineering, war das dieses Projekt, dann sehr frustriert aufgegeben hat, ja. Es gibt sehr viele Forschung auf diesem Gebiet, es gibt sehr viele Leute, die sehr stark interessiert sind auf diesem Gebiet, aber die Informationen, die vom Chip-Hersteller kommen, reichen in keiner Weise aus, um solche Ideen umzusetzen. Leider. Von dem träumen wir eben. Das Problem ist genau das, was ich in der Frage vorher beantwortet habe. Gibt nichts, ist sehr interessant. Es gibt schon irgendeinen kleinen PDA, von dem ich gehört habe, dass er so halbwegs einen Teil dieser Ideen implementiert hat. Aber nächsten 10 Jahre abwarten und die FPGA-Hersteller damit nerven, dass wir diese Information bekommen. Also eigentlich ein Treiber. Treiber plus FPGA-Design. Solche Projekte gibt es ja. Auch mal bei opencores.org vorbeischauen, da gibt es eine PCI-Karte. Ist ein bisschen älter, aber Treiber so Treiber. Und Software-Sachen sollten mitgehen, auch die beim AI5-Project verwendeten Pico-Karten basieren auf PC-Express. Also PC-Express-Karte ist ja PCI-Express. Die Treiber und die Hardware-Anbindung an den Bus, die sind auch frei verfügbar. Du brauchst nicht mal die Windows-Maschine, weil die kommerziellen Tools gibt es für Linux. Das ist nicht das Problem. Die Tools, um VHDL oder Verilog zu schreiben, auch grafische Tools, Simulatoren, Analyse-Software und so weiter, gibt es alles auch Open Source. Bei uns im Handout haben wir auch einen Link drin auf eine sehr gute Datenbank für diesen Bereich. Also das Problem ist, sind wirklich die unteren Schritte, eben die Implementation auf den FPGA selber. Für die meisten Leute ist das nicht so ein großes Problem. Bei unserem Gecko-Board zum Beispiel mit einem 4 Millionen Gatter FPGA gibt es keine frei verfügbare Software mehr, die kostet. Bis 1,5 Millionen Gatter bekommt man sie gratis von Xilinx beispielsweise. Aber eben die richtig interessanten Anwendungen, die uns vorwärts bringen würden im Vergleich zur Chip-Entwicklung, eben die angesprochenen dynamisch rekonfigurierbaren Systeme, die sind einfach nicht möglich mit diesen kommerziellen Tools. Und ja, auch gewisse Systemeinschränkungen sind dann noch mit drin. Das ist die normale Entwicklung eines Chips heutzutage. Die werden eigentlich alle auf FPGA simuliert, bevor sie in die Fabrikation gehen. Chip-Entwicklung ist etwas, das viel Zeit braucht. Gute Designer, da es sehr risikoreich ist, weil wenn es nicht läuft, dann hast du schnell eine halbe Million bis mehrere Millionen Euro in den Sand gesetzt. Klar ist es sehr interessant, in Zukunft solche Sachen zu machen oder gleich einen eigenen FPGA zu entwickeln und beim Hersteller herstellen zu lassen, aber das ist kein Projekt, das man so einfach so zu Hause mit ein paar Freunden zusammen durchziehen kann, leider.
Ich denke, wir beenden jetzt mal die Diskussion, ihr seid bestimmt noch eine Weile zu
sprechen. Ja, klar.